Geld oder Leben?
Warum nicht beides?
Yuppie! Thema solidarische Ökonomie.
Genau, wir sind bei Geld oder Leben und dafür habe ich einen Studiogast hier. Das ist der Sven Bentin, ein Social Entrepreneur der Grünen Stadtplanungsgemeinschaft. Was damit genau gemeint ist, wird jetzt uns erklären. Sven, du bist Gründer der Grünen Stadtplanungsgemeinschaft. Planungsbüro, was hat es genau damit auf sich? Was ist deine Rolle und was macht ihr?
Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ich erstmal da sein darf. Mhm. Grüne Stadtplanungsgemeinschaft ist letztendlich ein Verbund von verschiedenen Disziplinen. Das heißt, 6 Leute haben sich da zusammengefunden. Bauingenieur, Landschaftsarchitekt, Pädagoginnen. Und die letztendlich beschäftigen wir uns mit nachhaltiger Stadtentwicklung. Das heißt, Projekte, die das Grün in der Stadt fördern, aber auch, also Pflanzen in der Stadt, aber auch soziale Infrastrukturen stärken.
Okay, wie ist euer Antrieb dazu? Also Berlin ist ja schon eine, Berlin ist die grünste Metropole der Welt. Was bewegt euch dazu, sowas zu machen?
Ja, letztendlich haben wir uns über Studium kennengelernt. Mhm. 6 Studenten, die sich dachten, okay, wir kennen uns aus der Projektarbeit, wir funktionieren ganz gut zusammen. Mhm. Lass uns doch auch mal wichtige Projekte machen, realistische Projekte, nicht wie im Studium, was für die Schublade ist, sondern tatsächlich irgendwas machen, um Geld zu verdienen. Und Berlin ist eine ziemlich grüne Stadt, das stimmt, aber Berlin hat auch ziemlich viele versiegelte Flächen, das heißt Flächen, die nicht am Naturhaushalt letztendlich teilnehmen. Das heißt, es kann kein Wasser infiltrieren, weil eben Gebäude draufstehen oder Straßen durch die Landschaft führen letztendlich, durch die Stadtlandschaft. Und ja, diese Flächen eben zu nutzen, um mehr Grün zu schaffen, das heißt, die Flächen nutzen, um Regenwasser zu sammeln zum Beispiel und für die Pflanzenbewässerung zu verwenden. Das ist so ein Thema, mit dem sich die Stadt oder die Planungsgemeinschaft auseinandersetzt.
Okay, man muss auch dazu sagen, in Berlin schwinden immer mehr Bäume und so weiter. Also es ist, wer weiß, wie lange es noch so ist, die grünste Metropole der Welt. Wir haben dich aber eingeladen, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Du bist man könnte der Erfinder eines Open-Source-Bewässerungssystems. Also kannst du mir mal, oder unseren Hörern, kannst du uns mal erklären, was es damit genau auf sich hat, womit wir es da zu tun haben?
Ja, gerne. Und zwar Open Source heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass alles Quelldaten, das heißt, woraus besteht irgendwas, wie funktioniert das, das liegt offen. Mhm. Das heißt, jeder kann es einsehen. Das funktioniert wunderbar seit Jahren im Softwarebereich, in der Computerbranche. Mhm. Das heißt, Quelltexte liegen offen und Programmierer, die findig sind, können die Programme an ihre Bedürfnisse anpassen. Mhm. Und letztendlich kann man das aber eben auch mit Hardware machen, also mit konkreten Produkten, sei es die Couch im Wohnzimmer oder der Videorekorder zu Hause, das ist schon wahrscheinlich ein bisschen komplizierter, aber letztendlich, wenn man weiß, wie etwas funktioniert, wenn man weiß, woraus es besteht, schafft man dadurch Möglichkeiten, dass andere Leute sich mit ihrem Fachwissen dort einklinken und eben dieses Produkt weiterentwickeln, verändern, besser machen. Letztendlich.
Und das machst du auch bei deinem Pflanzenmodul?
Genau. Das ist letztendlich, heißt es Sören. Mhm. Das erinnert so ein bisschen an dieses schwedische Möbelhaus. Das hat den Hintergrund, dass es eine Hackerbewegung gibt, also Leute, die Produkte tatsächlich verändern durch ihr Wissen und handwerkliches Geschick. Das heißt, Leute gehen in dieses Möbelgeschäft, kaufen sich diese Möbel von der Stange und verändern die Möbel nach ihren eigenen Bedürfnissen. Das heißt, schneiden irgendwelche Sachen ab, schrauben irgendwas Neues dran und dementsprechend entstehen ganz individuell gestaltete Möbel. Und letztendlich geht es eben bei diesem Bewässerungssystem Sören darum, dass man so ein Grundkit hat, also einen Grundbausatz, der funktioniert und den man aber an seine Bedürfnisse anpassen kann. Das heißt, es gibt jetzt schon eine Weiterentwicklung von der normalen Balkonbegrünung hin zu einer Begrünung der Wand.
Also okay, bei dieser Grundausstattung, die du gerade ansprichst, zweckentfremdet ihr da irgendetwas genauso wie bei IKEA oder?
Letztendlich zweckentfremden wir Müll, also Abfall. Mhm. Das heißt, es ist das Bewässerungssystem besteht momentan aus Recyclingmaterialien. Mhm. Eimer, die man beim Imbiss bekommen kann, die haben eine super Pflanzgröße, passen auch super auf die Brüstung von einem Balkon zum Beispiel. Das ist quasi so eine Zweckentfremdung momentan. Wie gesagt, Recyclingmaterialien, aber Ziel soll sein, eigentlich mit irgendwelchen Produktdesignern beziehungsweise auch Chemikern ein Material zu finden, was vielleicht biologisch abbaubar ist oder wer weiß, vielleicht ist Sören, das Bewässerungssystem, auch irgendwann mal essbar. Weiß man nicht.
Ja, Wahnsinn. Also da werde ich echt hellhörig. Wie bist du nur auf die Idee gekommen? Also
das ist eine gute Frage. Ich bin, habe Landschaftsarchitektur im Bachelor studiert an der TU und habe ein studentisches Projekt initiiert, eine Projektwerkstatt, Begrünung in Modulen nennt die sich und oder nannte sie sich. Und letztendlich ging es eben genau darum, versiegelte Flächen zu begrünen und niemand in dieser Projektwerkstatt, wo auch verschiedene Disziplinen zusammenkamen, wollte sich tatsächlich mit dem Thema Bewässerung auseinandersetzen und das habe letztendlich ich gemacht und das führte dazu, dass wir einen Gebrauchsmusterschutz für ein Bewässerungssystem angemeldet haben, was eben genau so funktioniert. Und ein Gebrauchsmusterschutz spricht jetzt natürlich total gegen diese Open-Source-Idee, aber der Hintergrund ist einfach der, dass wir ausgezeichnet wurden vom Rat für nachhaltige Entwicklung und ziemlich viel Öffentlichkeitswirksamkeit hatten. Und um somit uns zu schützen und zu sagen, hier, das ist unser Bewässerungssystem und nicht, dass irgendwie eine große Gartenfirma daherkommt und sagt, okay, coole Idee, das würden wir gerne selber produzieren.
Aber besteht nicht die Gefahr, wenn man es offen anbietet, dass es dann von jedem geklaut werden kann?
Genau das soll der Sinn sein dahinter. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass jeder andocken kann an diese Grundidee, wie eben bei einer Softwareentwicklung. Das heißt, es gibt Leute, die auf diesen Quellcode zugreifen und daraus aber eine eigene Geschäftsidee entwickeln. Das heißt, man ist eingeladen, das weiterzuentwickeln und eben für sich zu nutzen, wenn man Lust darauf hat, das kommerziell zu nutzen. Oder man benutzt es eben, wie viele andere auch Open-Source-Produkte benutzen, einfach nur für sich im privaten Bereich.
Okay, wie ist der Anklang dabei? Also gibt es da schon Gärten, die damit benutzt werden, also bewässert werden?
Ja, es gibt einige Beispielprojekte. Zum Beispiel habe ich die Bundesgeschäftsstelle oder die Dachterrasse der Bundesgeschäftsstelle vom Naturschutzbund Deutschland, also vom NABU, begrünt mit diesem Bewässerungssystem. Da haben wir Gefäße genutzt, die eben nicht Recyclingmaterial sind, weil da hat es natürlich einen großen öffentlichkeitswirksamen Auftritt auf dieser Dachterrasse, sondern da wurden Gefäße genutzt, die recycelbar sind, beziehungsweise ja zum großen Teil auch aus Walnussschalen bestehen. Und da war die Herausforderung, wie können wir dieses Bewässerungssystem in bereits bestehende Gefäße einbauen. Das ist so ein Projekt gewesen, was ziemlich gut lief. Und dann gibt es die Dachterrasse zum Beispiel in Neukölln, nennt sich der Klunkerkranich, ist ein Parkdeck, was als urbaner Kulturdachgarten letztendlich konzipiert ist. Das heißt, man hat eine Bar, eine Bühne, Restaurant und eben auch einen Garten, der mit Hochbeeten ausgestattet ist. Und da haben wir in die Hochbeete versucht, dieses Bewässerungssystem einzubauen und experimentieren jetzt einfach darum, in welchen Maßstabsebenen dieses Bewässerungssystem funktioniert. Wie ich schon gesagt habe, auf dem Balkon funktioniert es einwandfrei. Da gibt es auch einige in Berlin, die damit ausgestattet sind mittlerweile. Und ja, wie gesagt, so Dachgartengeschichten. Also für Urban Gardening-Bereiche ist es ganz praktisch, weil man eben nicht mehr jedes einzelne Beet irgendwie gießen muss, sondern das tatsächlich über einen großen Speicher versorgt wird, so ein Beet. Und und die Technik funktioniert eigentlich wie bei einer Klospülung.
Und da wollte ich gerade so drauf zu sprechen kommen. Wie funktioniert das? Ich will das nachbauen, weil meine Pflanzen leiden manchmal.
Das ist ganz einfach. Du nimmst dir halt relativ gleich große Eimer vom Imbiss, so, die gibt's in 5 Liter Maßen. Die sind recht praktisch, weil, wie gesagt, die passen ganz gut auf den Balkon. Und dann hast du einen großen Speicher, den du halt mit Wasser füllst ab und an, und dann von diesem Speicher läuft das Wasser über ein Schwimmerventil, was den Wasserstand reguliert, ähnlich wie bei der Klospülung, wie ich gerade angedeutet habe, durch ein weiteres Gefäß und wird dann den Pflanzen von unten zugeführt. Das heißt, die Pflanzen bekommen über ein Vlies, was das Wasser transportiert, das Wasser direkt in den Wurzelraum und werden somit von unten bewässert.
Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, dass die Wurzel das selber dann verstopfen?
Verstopfen werden sie es nicht, weil dann kriegen sie selber kein Wasser. Die Pflanzen sind auch ein bisschen intelligent. Die wachsen auch genau dorthin, wo das Wasser herkommt. Das heißt, sie werden in dieses Vlies wachsen. Und die Wurzeln werden auch in dieses Wasserreservoir reichen. Aber gerade auf dem Balkon wechselt man ja eh einmal im Jahr oder maximal zweimal im Jahr die Erde. Und dementsprechend kann man da gleich so einen kleinen Kontrolleingriff vornehmen und gucken, wie weit das Vlies jetzt durchwurzelt ist.
Okay, das klingt nach einer Menge Arbeit, was ihr gemacht habt. Wie finanziert ihr euch?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin aktuell, wie schon angedeutet, noch Student, oder habe ich noch gar nicht angedeutet, aber ich bin Student noch Stadtökologie im Masterstudiengang an der TU und habe verschiedene nebenberufliche oder ja.
Man braucht als Student heutzutage mindestens zwei Jobs, oder?
Ja, genau. Mhm. Und der dritte ist eben dieses Open Source Bewässerungssystem und die Gründung dieser Planungsgemeinschaft. Und letztendlich wird es nicht großartig finanziert. Das ist halt mein persönliches Engagement. Und wir sind jetzt langsam so weit, dass wir sagen können, okay, wir können uns mal hier und da irgendwo bewerben bei irgendwelchen Wettbewerben, Designwettbewerben oder was auch immer. Um mal dieses Thema Open Source erstmal auf die Bühne zu bringen und ins Bewusstsein der Leute, weil wer rechnet schon damit, dass man seine eigenen Produkte, die man tagtäglich benutzt, ja auch selber beeinflussen kann oder mitentwickeln kann. Mhm. Und um die Frage der Finanzierung abzuschließen, ist es mein persönliches Engagement.
Letztendlich. Okay. Das ist Herzblut bringt einen am weitesten, das stimmt. Ihr habt, aber jetzt macht jetzt nicht nur sowas in die Richtung, sondern ihr habt ja auch bei dem OpenIt Festival was in Berlin gemacht, und zwar einen Selbstbau-Workshop. Kannst du mir da ein bisschen noch was dazu erzählen?
OpenIt war, ja, kann ich gerne machen. OpenIt war ein Festival jetzt hier in Kreuzberg zwischen Moritzplatz und Oranienplatz, wo es eben genau darum ging, nachhaltige Stadtentwicklung erlebbar zu machen. Mhm. Das heißt, Leute, die ähnliche Projekte oder auch ganz andere Projekte machen wie ich, das heißt so im Kreativbereich, aber auch informelle Bildung, Sozialarbeit, die haben sich zusammengefunden an einem Wochenende, jetzt Ende August war das, nee, Ende September, und haben sich zusammengefunden und halt ein Festival organisiert. Das heißt, nicht in so ein Festival, wie man es kennt, man baut 3 Tage seinen Messestand auf und verlässt dann die Hallen wieder, ohne irgendwie großartig miteinander in Kontakt gekommen zu sein, sondern man verändert den Stadtraum gemeinsam.
So eine Denkfabrik praktisch.
Quasi, genau.
Man setzt sich zusammen und man denkt halt in einer größeren Menge zusammen.
Genau. Man denkt aber nicht nur zusammen, sondern man macht tatsächlich auch was.
Okay. Und was gab es da noch so auf dem Festival, also als andere Beispiele?
Man konnte sich zum Beispiel Lippenbalsam selber herstellen. Ja. In einer kleinen Kochaktion lief das. Oder der Stadtraum wurde verschönert, beziehungsweise ja für bestimmte Bedürfnisse angepasst. Mhm. Das heißt zum Beispiel, die Fahrradmarkierung auf einem Fahrradweg wurde für Lastenräder extra deklariert, oder für Lastenräder wurden Parkplätze auch eingerichtet. So eine Geschichten. Also ganz querbeet,
okay,
was man sich da so vorstellen kann.
Alles klar. Schade, dass ich es verpasst habe. Ich hätte gerne jetzt noch ein bisschen mehr erfahren. Habt ihr da irgendwie noch was in der Zukunft vor oder so im Allgemeinen? Was macht ihr noch in der nächsten Zeit?
Also gerade was diese Open-It-Bewegung angeht, dieses Netzwerken von ökologischen Bewegungen, da ist Lars Zimmermann, der war hier auch schon mal Studiogast, der ist da ganz groß und Vordenker letztendlich in dem Bereich. Und was wir sonst so planen, ja, wir führen halt so, oder ich persönlich führe ein paar Workshops jetzt demnächst durch, gerade auch bei der Grünen Liga. Mhm. So ein Hofbegrünungsseminar, da geht es um vertikale Begrünung. Also das heißt, man kann sich einen hängenden Garten bauen letztendlich. Das findet, glaube ich, am 15.11. statt. Kann man aber auch ganz einfach herausfinden, indem man auf grüne-stadt-planung.de geht. Das ist unsere Homepage. Und da gibt es so ein paar Programmpunkte.
Grüne Stadtplanung, also grüne-stadt-planung.de. Alles klar. Gut, werden wir gleich mal draufschauen, werden wir ein bisschen Musik hören. Ich bedanke mich bei Sven Bentin. Nochmal eine kurze Frage, Sven. Bei dem Schreiben steht Social Entrepreneur der Grünen Stadt. Was ist ein Social Entrepreneur? Also für alle wie mich, die das Wort nicht kennen.
Social Entrepreneur beschreibt letztendlich eine Ausgründung. Die kann aus einem studentischen Projekt laufen oder letztendlich ist es eine Gründung eines Unternehmens, was sich im sozialen Bereich abspielt. Das heißt, was das Sozialleben verändert, beeinflusst, verbessert im Optimalfall.
Alles klar. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Und wir hören ein bisschen Musik. La Patriota Los de Abajo.
Geld oder Leben? Thema solidarische Ökonomie. Jeden Mittwoch nach 8 im Morgenmagazin auf Multikult FM. In Kooperation mit Kontraste, Monatszeitung für Selbstorganisation, und Netz für Selbstverwaltung und Kooperation Berlin-Brandenburg e.V. Yippie!